Sustainability to go. Schluss mit Larifari. Die EU will gesetzlich verbindlich bis 2050 klimaneutral werden. Ab dann sollen also keine neuen Treibhausgase aus Europa mehr in die Atmosphäre gelangen. Erst jüngst wurden dazu die Klimaziele bis zur nächsten Etappe 2030 nachgeschärft. Mittlerweile folgen auch immer mehr Gerichte diesen Argumenten. Die Klimaziele werden im sogenannten Green Deal festgehalten. Um diese zu erreichen, will die EU ihre bisherige Wirtschaftsweise umkrempeln und dabei sämtliche Wirtschaftszweige und Branchen einbeziehen. Konkrete Maßnahmenkataloge und Regeln sollen die Transformation überwachen. Dazu zählt insbesondere die sogenannte Klimataxonomie, die festlegt, welche Geschäftstätigkeiten in Zukunft mit Klimaneutralität vereinbar sind und welche zu den Auslaufmodellen gehören. Um das und andere Aspekte der Unternehmensverantwortung zu kontrollieren, wird die Corporate Sustainability Reporting Directive, kurz CSRD, deutlich verschärft. Nach den neuen Regeln sind in Deutschland künftig alle Unternehmen mit mehr als 250 Mitarbeitenden verpflichtet, einen Nachhaltigkeitsbericht zu erstellen. Die geplanten Änderungen betreffen bereits die Berichtsperiode 2023. Die Nachhaltigkeitsberichterstattung rückt damit auf Augenhöhe mit der Finanzberichterstattung. Im Ergebnis wird die Zweiklassengesellschaft zwischen finanziellen und nicht finanziellen Informationen beendet. Mit diesen Änderungen schlägt die EU ein neues Kapitel in Sachen Nachhaltigkeit auf. Da stellen sich jetzt viele Leute viele Fragen. Wer, was, wann, wie und worüber wird künftig berichtet? In unserer heutigen Podcast-Ausgabe sprechen wir darüber mit einem renommierten Experten. Professor Alexander Bassen gilt international als einer der wichtigsten Köpfe, wenn wir über nachhaltiges Investment und Reporting reden. Er ist seit 2013 Mitglied im Rat für nachhaltige Entwicklung, der die Bundesregierung berät. Somit hat er auch an der jetzt im Mai vorgestellten deutschen Sustainable Finance Strategie mitgewirkt.
Professor Sobassen, herzlich willkommen. Mein Name ist Elmar Lenzen, Chefredakteur von Umweltdialog. Ich freue mich auf unser Gespräch. Meine erste Frage ist ganz aktuell. Vor einem Gericht in Den Haag hat sich die Umweltorganisation Friends of the Earth gerade gegen Shell durchgesetzt und die Klägeranwälte hatten argumentiert, dass die Regierung und Märkte strukturell unfähig seien, den Klimawandel selbst zu bekämpfen. Ein Stück weit scheint das Gericht ja dieser Argumentation gefolgt zu sein. Wie bewerten Sie die Nachricht von gestern?
Also die Ankündigung, dass Shell bis 2030 die CO2-Emissionen um 45% senken muss, ist natürlich schon eine Sensation. Auf der einen Seite, dass die Gerichte sich dem Thema annehmen, wie wir das ja auch beim Bundesverfassungsgericht in Deutschland gesehen haben, und doch so massive Einschnitte vornehmen in die unternehmerischen Entscheidungen. Was ein eindeutiges Zeichen dafür ist, dass offensichtlich von Seiten der Gesetzgebung, aber auch von Seiten der Märkte, also der Kapitalmarktakteure, offensichtlich nicht der Druck so ausgeführt werden kann, dass die Klimaziele, die in Paris vereinbart wurden, erreicht wurden und dass der Gesetzgeber diese Rolle übernimmt, ist schon sehr, sehr bemerkenswert und ich finde es ein sehr starkes Signal und es wird sicherlich einen Effekt haben, auch auf andere Entscheidungen, die dann noch anhängig sind.
Auch der EU Green Deal sieht sich ja auf dem Weg des Pariser Klimaabkommens und Ziel ist ja da eine wirtschaftliche Transformation und dabei geht es auch um Regeln, die dann eingehalten werden müssen und da gehen wir gleich gerne auch noch weiter ins Detail, aber ich greife nochmal den Gedanken gerade auf, das wird ja jetzt scheinbar alles vor Gericht verhandelt. Was wäre aus Ihrer Sicht der richtige Ort, um diese Ziele eigentlich zu verhandeln und zu diskutieren?
Also meines Erachtens ist es nicht der richtige Ort. Ich hätte mir gewünscht, dass die Parlamente hier diese Funktion übernehmen, weil letztendlich sind das die gewählten Vertreterinnen und Vertreter und die haben die Verantwortung für die Weiterentwicklung der Gesellschaft. Von daher hätte ich mir sehr stark gewünscht, dass dieser Impuls sehr viel stärker aus der Regierung herauskommt. Die Regierungen greifen ja vor allen Dingen dann an, wenn Märkte nicht in der Art und Weise funktionieren, dass gesellschaftliche Ziele auch verfolgt werden, was offensichtlich der Fall ist. Wir sehen natürlich, dass wir momentan eine starke Veränderung und auch einen Veränderungswillen sehen, sowohl auf Seiten der Unternehmen als auch auf Seiten der Investorinnen und Investoren. Aber ob das reichen wird, in verschiedenen Szenarien das Pariser Abkommen zu erreichen, wie Sie es ja gerade schon erwähnt haben, ist einfach zweifelhaft. Und auch die Szenarioanalysen, die dort, wenn sie überhaupt angesetzt werden, deuten nicht darauf hin, dass wir es tatsächlich schaffen würden. Also von daher finde ich diese Urteile, die wir jetzt hier in den letzten 4, 5 Wochen gesehen haben, schon extrem bemerkenswert, um nicht zu sagen alarmierend, vor allen Dingen alarmierend für die Regierung und die Parlamente.
Da bringen Sie ja eigentlich einen guten Punkt auf. Also sowohl Regierung, Parlamente als auch Kapitalmärkte sind ja eigentlich seit Jahren schon bei dem Thema am Ball. Trotzdem hat sich jetzt auch nicht nur die Gerichte, sondern auch die Europäische Union für strengere Regeln, wie zum Beispiel die EU-Taxonomie, auch eine Nachschärfung der Berichtspflicht und demnächst auch ein Lieferkettengesetz entschieden. Braucht es das dann überhaupt noch oder was ist jetzt der richtige Schritt?
Eindeutig ja. Sie haben gerade Larry Fink angesprochen, der diesen Brief von BlackRock geschrieben hat, der ein sehr großes, nicht nur Medienecho hatte, sondern auch Kapitalmarktecho. Anekdotisch habe ich mit Unternehmen in Hongkong gesprochen, die diesen Brief genutzt haben, um tatsächlich ihre Klimaaktivitäten voranzutreiben. Wir haben das auch mal empirisch untersucht mit einer Großzahl von Unternehmen und wir können tatsächlich sehen, dass die Unternehmen im Portfolio von BlackRock, die davon besonders betroffen waren, auch eine besonders negative Renditeentwicklung nach der Ankündigung dieses Briefes hatten. Also es hat durchaus Effekte. Und auch die Regulierungsmaßnahmen, die wir momentan sehen, haben Effekte, die man ökonomisch messen kann. Also wir kennen das aus vorherigen Untersuchungen, dass gerade die Veränderung von Berichtsstandards, verpflichtende Berichtsstandards, auch dazu führen, dass die Unternehmen vorher ihre Performance im Nachhaltigkeitsbereich verbessern, weil man natürlich ungern über solche Dinge berichtet, wo man nicht gut ist. Das ist ein ganz interessanter Effekt, den wir sehen. Also von daher ist grundsätzlich diese Berichterstattung ein sehr, sehr guter Ansatz. Ich bin fest davon überzeugt, dass das auch der richtige Weg ist, der auf EU-Ebene gegangen wird. Wenn man sich anschaut, können wir vielleicht gleich nochmal im Detail darüber sprechen, was auf Ebene der EU gerade passiert, dann sind das schon sehr weitreichende Maßnahmen hinsichtlich der Transparenz, die dort vorgesehen ist, was die Anzahl der Unternehmen angeht, die das betrifft. Und von daher glaube ich, es gibt keinen anderen Weg, als über die Regulierungsschiene zu kommen, weil der Zeitdruck extrem hoch ist, den wir gerade in Bezug auf Klimaschutzmaßnahmen oder Klimaneutralität oder noch besser Klimastabilität sehen. Wir haben die nächsten 3 bis 5 Jahre ein Zeitfenster, wo wir agieren müssen. Da ist sich die Wissenschaft weitgehend einig, um das Pariser Abkommen überhaupt noch einhalten zu können. Und diese Prozesse müssen von Seiten des Regulierers oder von Seiten der EU unterstützt werden.
Jetzt ist ja ein Gedanke, wenn man einige EU-Politiker dazu hört, dass sie sagen, wir möchten damit auch einen weltweiten Standard setzen, also auch einen Maßstab setzen, einen Anspruch setzen. Das ist ja auch immer gut, wenn man sozusagen Regeln weltweit setzt. Aber ist das jetzt, wenn wir das jetzt einfach mal politisch gucken, nicht ein Stück weit auch arrogant und auch angesichts einer gewissen globalen Machtkonstellation naiv zu glauben, dass Deutschland oder Europa, pardon, die Regeln, die Welt, globalen Regeln setzen kann?
Und es wird vor allen Dingen auch nicht funktionieren. Wenn man sich anguckt, wie sich die Landschaft im Bereich der Nachhaltigkeitsberichtsstandards in den letzten halben, dreiviertel Jahr entwickelt hat, dann ist das schon sehr, sehr bemerkenswert. Wir sehen, es gibt ja eine Reihe von freiwilligen Berichtsstandards mit unterschiedlicher Bedeutung. Und wir sehen, dass es dort nicht nur Kooperationen, sondern teilweise auch Zusammenschlüsse gibt. Zum Beispiel das SASB, das Sustainability Accounting Standards Board in den USA, hat sich zusammengeschlossen mit dem IRC, dem International Integrated Reporting Council. Dort sehen wir also eine enge Kooperation. Auch bei anderen freiwilligen Standards haben wir das gesehen. Interessant auch, dass das ISB, das International Accounting Standards Board, was für die Entwicklung internationaler Rechnungslegungsstandards verantwortlich zeichnet, mit Sitz in London, jetzt auch eine Initiative gestartet hat, um Nachhaltigkeitsberichtsstandards zu entwickeln. Die Hoffnung ist, ich glaube, bei allen Beteiligten, vor allen Dingen natürlich bei den Nutzerinnen und Nutzern in den Unternehmen, dass es dort eine starke Vereinheitlichung gibt. Denn es macht wenig Sinn, wenn wir auf der EU-Ebene jetzt eine Taxonomie und dann eine CSRD, also eine Berichtspflicht für Nachhaltigkeit haben und derjenige, der verantwortlich zeichnet für die Erstellung der Finanzberichterstattung, nochmal einen eigenen Standard bringt. Also von daher bin ich nicht so optimistisch, dass tatsächlich die jetzt entwickelten EU-Standards ein globaler Standard werden. Vor allen Dingen, wenn man sich anguckt, dass sowohl in Asien als auch in den USA auch andere Initiativen einfach am Start sind. Die Hoffnung ist da, aber ich bin sehr skeptisch da.
Lassen Sie uns trotzdem kurz einen Blick in die Glaskugel werfen. Wie schätzen Sie das ein? Also in Europa ist der auf jeden Fall der Trend hin zu einem europäischen Standard. Und ich habe mir sagen lassen, in den USA guckt man sich das auch ganz genau an und in Asien auch. Ist das vielleicht dann sowas, dass es zumindest kontinentale Standards gibt? Also statt das, was wir jetzt haben, so diese Kleinteile, das ist ja wesentlich kleinteiliger jetzt.
Ja, also in Europa, denke ich, haben wir eine ganz gute Chance, einen einheitlichen Standard zu bekommen. Also jetzt sitzt EFRAG dabei, auch Kriterien auszuarbeiten, dass wir auch vergleichbare Messgrößen haben. Deswegen denke ich, werden wir das in Europa auf jeden Fall hinbekommen. Wie die Abstimmung jetzt mit dem IASB erfolgt, das ist abzuwarten. Und natürlich gucken die USA auch auf das, was in Europa gemacht wird mit der Taxonomie beispielsweise. Übrigens auch in Asien. Ich habe die letzten 1,5 Jahre in Hongkong verbracht. Und auch dort wird sehr genau beobachtet, was jetzt in Europa passiert, insbesondere mit der EU-Taxonomie. Die wurde sehr intensiv betrachtet, weil sie auch indirekt Einfluss auf viele Finanzinstitutionen dort hatten, wenn sie nämlich Niederlassung einer europäischen Tochter sind, dann unterliegen sie auch diesen Standards. Gerade in Asien ist die Berichtslandschaft aber sehr heterogen. Jedes von den Ländern hat dort einen eigenen Standard. China ist dort natürlich die Institution und das Land, was dort prägend ist. Aber auch dort gibt es sehr, sehr viele unterschiedliche Standards. Ob es da auch eine Tendenz zu einem einheitlichen Standard geben wird, das wage ich mal zu bezweifeln. Aber ich denke mal, Europa und USA werden zumindest diese kontinentalen Standards haben. Inwieweit sich Europa und die USA dort auf einen zumindest mal ähnlichen oder transferierbaren Standard einigen, müssen wir mal gucken. Wir können es hoffen, aber das ist wirklich, ja, ich würde da nochmal ein Fragezeichen hintermachen, großes.
Dann lassen Sie uns gerne noch ein bisschen näher auf diese neuen Standards oder diese transnationalen Standards etwas näher drauf gucken. Wir sind ja relativ vertraut mit dem, was es jetzt gibt, aber trotzdem gibt es ja einige Veränderungen, die jetzt auch die Europäische Union beispielsweise in der Überarbeitung ihrer Berichtspflicht, also der CSRD-Direktive, wie das dann so schön korrekt heißt, vorgestellt hat. Und da wäre ich Ihnen ganz dankbar, wenn Sie vielleicht ein paar Begriffe uns näher erläutern und einordnen. Unter anderem heißt es da, dass sogenannte doppelte Materialität, also Double Materiality, zunehmend finanzielle Materialität ersetzen soll. Was heißt das? Können Sie uns das näher erläutern?
Ja, sehr gerne. Also es geht aus von der Logik, dass wir bisher, wenn wir uns mit Nachhaltigkeitsthemen auseinandergesetzt haben, immer gesehen haben, welche Nachhaltigkeitsfaktoren haben denn Einfluss auf den finanziellen Erfolg des Unternehmens. Also wenn man beispielsweise CO2-Emissionen nimmt, dann kann es sein, dass CO2-Emissionen zum Klimawandel beitragen. Das kann nicht so sein, das ist so. Aber es kann sein, dass dieser Klimawandel dann negativen Effekte auf das Unternehmen hat, weil sie beispielsweise mehr Trockenheit haben, mehr Wetterextreme. Und das hat Einfluss auf den finanziellen Erfolg des Unternehmens. Die doppelte Materialität geht jetzt auch in die andere Richtung. Die schaut sich nämlich an, welchen Einfluss haben denn die Aktivitäten der Unternehmen auf externe Faktoren, beispielsweise auf den Klimawandel durch hohe CO2-Emissionen. Also doppelte Materialität, welchen Einfluss hat das Unternehmen auf das Klima und welchen Einfluss hat das Klima auf das Unternehmen? Und das für alle möglichen Umweltfaktoren oder auch gesellschaftlichen Faktoren, das ist von den Unternehmen jetzt in Zukunft zu berichten, hat die Kommission auch schon vor 2-3 Jahren klargestellt, dass sie ein Verständnis von doppelter Materialität haben, aber in der neuen CSRD ist es nochmal ganz klar adressiert, dass das jetzt Teil der Berichterstattung werden soll.
In einem Vortrag haben Sie dann mal in einem Schaubild aufgezeigt, dass es noch über der doppelten Materialität noch einen Schritt weiter geht, die SDG-Materiality. Was kommt da noch on top? Also,
also SDGs sind ja die Sustainable Development Goals, die 2015 von den Vereinten Nationen verabschiedet wurden. 17 Ziele, auf die sich die Staatengemeinschaft geeinigt hat, mit 169 darunterliegenden Targets. Die waren ursprünglich mal eigentlich gedacht für die Staaten, die sich daran messen lassen sollen, werden jetzt aber verstärkt von Unternehmen eingesetzt, um die eigene Leistung an gesellschaftlichen Herausforderungen zu messen. Das ist bei der doppelten Materialität nicht zwangsläufig der Fall, dass das dort abgedeckt wird. Also wenn man sich die SDGs anguckt, dann sind das ja sehr unterschiedliche Bereiche, die dort abgedeckt werden. Das geht von Armut, Hunger zu Umweltfragen, Wasser, aber auch sozialen Fragen wie Stadtentwicklung und sowas. Von daher ist die Idee jetzt, wenn man sich diese SDG-Materialität ansieht, herauszuarbeiten, welchen Einfluss haben denn Unternehmen mit ihren Aktivitäten oder mit ihren Produkten auf die SDGs? Und das ist eine ganz spannende Frage. Unternehmen versuchen auch schon danach zu berichten. Wenn wir uns die Berichterstattung jetzt aber angucken, werden häufig einzelne SDGs rausgepickt. Üblicherweise diejenigen, wo man einen positiven Beitrag hat als Unternehmen. Interessant ist aber natürlich, das gesamte Bild zu sehen. Also sowohl die positiven Beiträge, die von Unternehmen geleistet werden, als auch die negativen, die zwangsläufig da sind, weil diese SDGs auch durchaus Zielkonflikte aufweisen. Also Wachstumsgrößen können Probleme aufweisen mit oder weisen Probleme häufig auch mit Umweltfragen, aber auch mit sozialen Standards. Und diese Zielkonflikte, die sollten bei einer gesamten Betrachtung der Einflussnahme von Unternehmen auf die SDGs natürlich immer adressiert werden, weil ansonsten hat man kein vollständiges Bild.
Aber ich muss da trotzdem nochmal nachhaken, um für mich selber auch das Verständnis oder die Abgrenzung zu der Double Materiality von gerade zu finden. Double Materiality klang für mich so, korrigieren Sie mich, so die Innen- und Außensicht von Do No Harm, nicht? Also und SDGs ist dann auch das plus das Aufweisen des Do Good, also des positiven Beitrags zur Gesellschaft, ist das die Unterschiede, Entscheidung zwischen
den beiden? Ja, also das ist ein ganz wichtiger Punkt, dass wir, und das sieht man auch in vielen anderen Bereichen, dass wir nicht nur dieses Do No Harm oder wie es bei der EU heißt, Do No Significant Harm betrachten, sondern auch diesen positiven Beitrag herausarbeiten wollen. Und das ist ein ganz wesentlicher Aspekt, weil unternehmerische Tätigkeit ist ja nicht per se irgendwas Schlechtes, ganz im Gegenteil. Das ist ja ein ganz wesentliches Element unseres Zusammenlebens, unseres täglichen Zusammenlebens. Und Unternehmen leisten durchaus auch einen positiven Beitrag zu den SDGs. Allerdings gibt es auch negative Beiträge. Und dieses Gesamtbild offen zu legen, das ist das Ziel, was wir hinter dieser SDG-Materialität sehen, sowohl die positiven als auch die negativen Beiträge hier zu adressieren, herauszuarbeiten, um dann auch tatsächlich in eine Diskussion einsteigen zu können, nicht nur aus der wissenschaftlichen Perspektive, sondern auch aus der Perspektive von NGOs. Denn diese Zielkonflikte, wenn die transparent gemacht werden, dann kann man die auch adressieren und hat in vielen Bereichen sicherlich auch ein anderes Verständnis dafür, wie und warum unternehmerische Entscheidungen in eine bestimmte Richtung getroffen werden.
Ein ganz wichtiger Aspekt ist dadurch, dass auch die Sorgfaltspflichten von Vorständen und Managern und in den Betrieben deutlich steigen. Sie müssen jetzt künftig nicht nur beweisen, dass die Maßnahmen angemessen, sondern auch wirksam sind. Was heißt das?
Also die Wirksamkeit der Maßnahmen bezieht sich ja vor allen Dingen darauf, herauszuarbeiten, was für Effekte werden eigentlich durch unternehmerische Entscheidungen verursacht. Also wie ist die Kausalität zwischen einer bestimmten unternehmerischen Entscheidung und einem externen Effekt? Es gibt dort schon ganz lange eine Differenzierung, die so ein unternehmerisches Modell sich so anguckt, was dann auch aus einer Nachhaltigkeitsperspektive genutzt wird, dass man sagt, es gibt bestimmte Inputfaktoren, die kann man steuern. Also man hat einen bestimmten Ressourcenverbrauch, man braucht bestimmtes Kapital, dann kommt der unternehmerische Prozess und dann hat man am Ende einen Output. Also man hat CO2-Emissionen, man hat Abfallmengen, die man dort hat. So dieses klassische Modell. Man hat einen Input, dann gibt es den unternehmerischen Prozess und dann gibt es den Output. Darüber hinaus hat dieser Output aber auch noch einen Effekt. Er hat einen sogenannten Impact, also hat eine Veränderung aufgrund der unternehmerischen Tätigkeit. Und genau dieser Impact ist das, was aus einer gesellschaftlichen Perspektive interessant ist. Was passiert denn eigentlich, wenn man bestimmte Schadstoffe, Abfall in die Umwelt entlässt? Das ist ja erstmal nur ein Output, den man hat. Und der Impact wird dann, der kann dann diese negative Veränderung hat, Einfluss auf die Biodiversität, die damit verbunden ist, Einfluss auf die Lebensqualität der Menschen, die dort leben. Und genau dieser Impact, das ist eigentlich das, was interessant ist, was sowohl aus einer politischen als auch aus einer gesellschaftlichen Perspektive die Zielgröße sein sollte, die allerdings noch in vielen Bereichen schwer zu messen ist. Dieser eigentliche Impact, die Veränderung aufgrund der betrieblichen Tätigkeit. Und da wollen wir genau hin. Und auch das ist das, was von Unternehmen mehr und mehr gefordert wird. Übrigens nicht nur von Politikern, Politikerinnen und Politikern, sondern auch von Investoren und Investoren. Weil auch deren Eigentümer oder deren Kunden, die Asset Owner, sehr viel mehr Wert darauf legen, Transparenz darüber zu haben. Was ist denn der Effekt durch das Geld, was ich bei euch angelegt habe? Und da geht es nicht nur darum, dass ich bestimmte Umweltkriterien erfülle, sondern da geht es tatsächlich darum, was für gesellschaftliche Effekte werden damit erzielt.
Die schwere Messbarkeit von Impact ist, glaube ich, ein sehr wichtiger Aspekt, den Sie ansprechen. Im Bereich des Klimawandels haben wir halt diese Währung CO2-Äquivalente, mit der man arbeiten kann, die das Ganze ja auch ein Stück weit einfacher macht. Also das ist ja bei anderen Themenfeldern tatsächlich wie Biodiversität oder auch im sozialen Bereich längst nicht so klar definiert und nicht so einfach messbar. Wie lösen wir denn das Problem, wenn wir einerseits Veränderung wollen und auf der anderen Seite gar nicht wirklich konsistent und kohärent eigentlich Veränderungen messen und bewerten können?
Das ist sicherlich eins der zentralen Probleme. Wir sind dort schon deutlich weiter, als wir das vor einigen Jahren waren. Das muss man ehrlicherweise sagen. Für CO2-Emissionen ist es, aus allen Perspektiven sehr positiv, weil man dort eine klare Maßgröße hat mit CO2 oder CO2-Äquivalenten. Es gibt auch noch weitere Differenzierungen, wie man die CO2-Emissionen messen kann nach unterschiedlichen Scopes, nach der Verursachung. Das haben wir in vielen anderen Messgrößen nicht. Die EU versucht das jetzt gerade in der Taxonomie zu ermitteln. Wir haben es, also dort wurde es bisher gemacht für vor allen Dingen für Klimafragen, nämlich Climate Change Mitigation and Adaptation. Die EU hat aber im Rahmen der Taxonomie 6 Umweltziele aufgestellt, also nicht nur die eben genannten, sondern auch noch im Bereich Circular Economy, Biodiversity und einigen anderen Bereichen. Und dafür werden jetzt gerade Messgrößen erarbeitet, die dann auch Standard der Berichterstattung werden sollen. Die sind größtenteils wissenschaftlich unterlegt, soweit es geht. Bei den Climate Change Mitigation and Adaptation sollen sie auch an dem Pariser Abkommen ausgerichtet sein. Ich denke, da führt kein Weg dran vorbei. Das heißt aber auch, dass wir hier sehr viel enger zusammenarbeiten müssen mit Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern aus anderen Disziplinen. Weil für mich als Betriebswirt oder für Ökonomen generell wäre es anmaßend zu sagen, wir sind tatsächlich in der Lage, dort Maßgrößen zu entwickeln. Wir können sie nachher aggregieren in ein Niveau und können uns überlegen, welchen Effekt hat das auf unsere finanziellen Größen, die wir üblicherweise berücksichtigen. Aber hier ist ganz klar eine interdisziplinäre Zusammenarbeit erforderlich, weil sonst landet man nachher bei so häufig verwendeten Größen wie Tonnen Abfall auf Tonnen hergestelltem Auto. Dann unterscheidet man vielleicht noch in toxisch und nicht toxisch. Aber selbst die Differenzierung fällt einem Ökonomen ja schon häufig schwer.
Die Taxonomie, die Sie angesprochen haben, zumindest so wie ich es verstehe, versucht ja vor allem zu unterscheiden in Unternehmenstätigkeiten, die sozusagen zukunftsfähig sind und andere, wo man sagt, das hat keine Zukunft. Das sagt aber erstmal noch nichts aus über den Scope der Unternehmen, die darüber berichten müssen. Und wenn wir jetzt tatsächlich mal auch auf einzelne Themen näher schauen. Ich erinnere mich an einen Vortrag von Ihnen, wo Sie das am Beispiel Biodiversität erläutert haben. Also wenn man das Thema Biodiversität zum Beispiel ernst nimmt und durchkonjugiert, dann kommt man ja auf unglaublich viel mehr Unternehmen, die dann darüber berichten müssten, als sie es tatsächlich jetzt auch nach Finanzmarkt oder anderen Regeln derzeit tun. Jetzt schlage ich nochmal die Brücke zu dem Gerichtsurteil aus Den Haag. Was kommt denn dann auf uns zu? Also wie müssen wir da einfach das Thema Scope bei den Themen anders bewerten?
Also bisher ist das bei der Taxonomie ja so strukturiert, dass die für bestimmte Aktivitäten eingesetzt werden müssen, die üblicherweise bestimmten Industrien zugeordnet werden. Da es sich reduziert bisher auf Climate Change Mitigation and Adaptation, sind es solche Industrien, die entweder einen starken hohe CO2-Emissionen haben oder einen Beitrag zur Senkung der CO2-Emissionen leisten können. Das ist so die Logik, die da dahinter steht. Da gehören zum Beispiel auch Kommunikationsunternehmen mit dazu. Und die Taxonomie gilt ja bisher ausschließlich für solche Unternehmen, die dem der NFRD, der Non-Financial Reporting Directive, unterliegen, beziehungsweise in Deutschland dem sogenannten CSR-HUC. Das ist das CSR-Richtlinienumsetzungsgesetz, also die Umsetzung der NFRD. So, jetzt hat die EU am 21. März verkündet, dass es einen neuen Entwurf gibt für diese Non-Financial Reporting Directive, die jetzt Corporate Sustainability Reporting Directive heißt und die interessanterweise eine deutliche Ausweitung des Scopes hat. Bisher waren es ausschließlich Unternehmen, die kapitalmarktorientiert waren, mit mehr als 500 Mitarbeitenden und Banken und Versicherungen. So, und jetzt werden alle großen Unternehmen mit in diesen Scope reingenommen. Und groß heißt nach EU-Definition zum Beispiel mehr als 250 Mitarbeitende. Und es hat nichts mehr damit zu tun, dass sie kapitalmarktorientiert sind. Man rechnet also mit ungefähr 50.000 Unternehmen, für die das jetzt relevant ist. Das heißt aber auch für diese 50.000 Unternehmen, dass die Taxonomie für die relevant ist, wenn sie entsprechende Aktivitäten haben. Also es wird dort jetzt in den nächsten Monaten sicherlich eine intensive Diskussion darüber geben, wie ist denn vor diesem Hintergrund der Zusammenhang zwischen Taxonomie, CSRD und Berichtspflicht für große Unternehmen mit mehr als 250 Mitarbeitern. Es gibt noch zwei andere Kriterien. Das wird ganz spannend. Die kleinsten kapitalmarktorientierten Unternehmen, also Kleinstunternehmen, haben noch eine Übergangsfrist von 3 Jahren. Aber das wird sicherlich auf einmal für sehr viel mehr Unternehmen relevant sein, als das bisher der Fall ist. Und es macht auch Sinn, diese Differenzierung nicht nach Kapitalmarktorientierung ja oder nein vorzunehmen. Weil Kapitalmarktorientierung heißt ja nichts anderes oder ist ja nichts anderes als eine bestimmte Finanzierungsform des Unternehmens. Ich beschaffe mir das Geld, was ich für meine unternehmerischen Tätigkeiten brauche, am Kapitalmarkt. Das hat nichts damit zu tun, was für einen negativen Einfluss habe ich denn auf den Klimawandel beispielsweise. Und das müsste ja eigentlich das Kriterium für eine solche Berichterstattung sein. Von daher macht es durchaus Sinn, diesen Scope zu erweitern. Und ich denke, es wird noch eine Diskussion darüber geben, wie geht man denn mit den kleinen Unternehmen um, die halt nicht so einen starken negativen Einfluss haben. Weil sie müssen zumindest ja mal checken, ob sie Aktivitäten haben, die der Taxonomie unterliegen. Also das wird sicherlich noch ein bisschen zurechtrütteln geben. Ich denke, die Bereitschaft auf Seiten der Unternehmen wird steigen, vor allen Dingen dann, wenn es einen einheitlichen Standard gibt. Da man dann ganz klar eine Leitlinie hat, an der man sich orientieren kann, die auch so ein bisschen Checklistencharakter denn hoffentlich hat. Und wir wissen alle, ein Standard heißt nicht automatisch, dass es das Beste ist, was es da draußen gibt. Aber es ist halt ein einheitlicher Weg, was zu machen und das macht Dinge sehr viel einfacher. Wir haben ja in Deutschland das gemacht mit dem Deutschen Nachhaltigkeitskodex. Ich bin ja noch Mitglied im Rat für nachhaltige Entwicklung. Dort haben wir in 2011 bereits einen Deutschen Nachhaltigkeitskodex als Berichtsstandard entwickelt, gerade für kleinere Unternehmen. Und wir prüfen gerade, wie wir den mit der neuen CSRD zusammenführen können, um auch für kleine Unternehmen einen Einstieg zu finden in die Nachhaltigkeitsberichterstattung und auch vorbereitet zu sein, dann das komplette Spektrum der CSRD mit abdecken zu können.
Jetzt ist ja das, was wir hier diskutieren, Taxonomie, aber auch die CSRD, ein Vorschlag der Kommission, der, glaube ich, noch durch weitere politische Gremien abgenickt werden muss, nicht? Also auf der anderen Seite sind die Zielvorgaben, also die Zeitangaben schon sehr, sehr konkret gemacht. Und wenn wir da bis 2030 was erreichen wollen, ist jetzt für lange Diskussionen im Grunde ja auch gar keine Zeit mehr. Aber nichtsdestotrotz ist es noch ein demokratischer Prozess, den es durchlaufen muss. Wie schätzen Sie das ein? Also gibt es da noch, man sagt ja immer, so wie es in den Rat reingeht, kommt es nie raus. Aber wie schätzen Sie das in dem Fall ein?
Also bei der Taxonomie wird das aus EU-Perspektive unproblematisch sein, weil diese Verordnung direkt von der EU durchgesetzt wird. Das muss nicht mehr durch die nationalen Parlamente. Das muss durch den Rat, da ist es aber schon durch, wurde auch jetzt am 21. April haben die so ein großes Paket geschnürt, ein Sustainable Finance Package. Und da war die Taxonomie mit dabei, da war die CSRD mit dabei und da war noch was zu MiFID II mit dabei. Bei der CSRD, also der Berichtspflicht für Unternehmen, da ist es so, dass es wiederum an die nationalen Parlamente geht und die nationalen Regierungen da üblicherweise vorher nochmal so einen Anhörungsprozess machen, wo die verschiedenen Stakeholder angehört werden. Die Kommission hat aber diesmal bei einigen Themenbereichen schon reingeschrieben, dass es dort kein Spielraum mehr geben wird für die nationalen Parlamente. Beispielsweise, dass die Berichterstattung im Lagebericht erfolgen muss in Zukunft. Und da steht explizit drin, dass es keinen separaten Bericht mehr geben darf. Oder klar kann ein Unternehmen das machen, aber das erfüllt dann nicht mehr die Anforderungen des CSRD. Das haben die also diesmal ein bisschen anders gemacht als beim letzten Mal. Haben sich also schon die Punkte, wo sie gesagt haben, dass die sind für uns nicht mehr diskutierbar, die haben sie dort schon direkt festgeschrieben. Also von daher wird der zeitliche Ablauf sein, dass sie das in diesem Jahr sicherlich durchs Europäische Parlament bringen werden, es dann an die nationalen Parlamente geht. Das dauert dann üblicherweise noch so 2 Jahre.
Das ist ja dann auch mit 2024 der Zeitrahmen, der eigentlich dann auch vorgesehen oder vorgegeben wurde. Erlauben Sie mir als letzte Frage vielleicht nochmal den Sprung zurück zur Taxonomie-Diskussion, die wir gerade hatten. Die bezieht sich ja, wie Sie richtig gesagt haben, vor allem auf Klimaaspekte. Also es ist eine Klimataxonomie. Jetzt haben wir ja vorher über Materialitäten und Materialitätsbereiche gesprochen. Das ist ja viel mehr als Klima. Heißt das dann im Umkehrschluss nicht zu Ende gedacht, dass es noch viele, viele weitere Taxonomien geben muss, um wirklich diesen Transformationsprozess dann auch mit einem Regelwerk umzusetzen?
Ja, das ist in der Tat so. Also diese ersten beiden Umweltziele, Climate Change Mitigation und Adaptation und die sogenannte Climate Taxonomy, so wie es auch genannt wird von der EU, ist nur der erste Schritt. Die anderen Umweltziele folgen jetzt in diesem Jahr. Der erste Entwurf soll jetzt auch in den nächsten Tagen veröffentlicht werden für weitere Umweltziele. Und es bleibt natürlich die Frage, was passiert mit den sozialen Zielen, die natürlich auch hochgradig relevant ist, wenn man über das Thema Nachhaltigkeit spricht. Es ist auch eine soziale Taxonomie bereits in der Mache, die auch von der EU-Plattform mitentwickelt wird, sicherlich noch nicht jetzt im ersten Rutsch mit vorgestellt wird, weil man sich erstmal mit der Messung der anderen Umweltziele auseinandersetzen muss und dafür technische Bewertungskriterien identifizieren muss. Aber diese soziale Taxonomie, da bin ich fest von überzeugt und wie gesagt, das ist so ja auch schon im Verfahren, die wird es definitiv auch geben, sodass wir uns darauf einstellen können, dass es neben der Klimataxonomie definitiv auch kurzfristig noch weitere Taxonomien geben wird.
Können Sie das auch, wie schätzen Sie das vom Zeitrahmen ein? Was heißt kurzfristig?
Also die anderen vier Klimaziele werden definitiv dieses Jahr als Taxonomieverordnung, als Entwurf vorgelegt werden. Für die soziale Taxonomie ist es noch nicht klar, ob das dieses Jahr klappen wird. Es kann durchaus auch sein, dass das jetzt schon auch so kurzfristig kommt, aber ich bin davon überzeugt, wenn die erstmal die Umweltziele jetzt festlegen wollen, dass dann das spätestens im nächsten Jahr kommt. Da bin ich mir ziemlich sicher, weil dafür auch der gesellschaftliche Druck erstens zu groß ist und zweitens die Notwendigkeit auch da ist. Nur hat man in Bezug auf Klima jetzt gerade einen sehr, sehr hohen Handlungsbedarf gesehen, weil wie gesagt Zeitfenster 3 bis 5 Jahre, wo Entscheidungen getroffen werden müssen, das ist weitgehend akzeptiert. Und deswegen wurde das auch als erstes angegangen. Und weil es sicherlich auch, ich sag mal, noch am leichtesten ist, weil wir, wie Sie schon sehr richtig gesagt haben, wir haben einfach eine Messgröße mit CO2-Emissionen, die akzeptiert ist. Und deswegen ist das auch was leichter umzusetzen ist.
Professor Bassen, vielen, vielen Dank für dieses sehr spannende Gespräch.